herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Sonntagabend. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer, Achtung, natürlich live aus Norddeutschland. Wie ist denn eigentlich so ein Leben zwischen Unterhaltung und Haltung? Kann man das überhaupt trennen? Unser Gast heute Abend hat schon damals in der DDR seine Stimme erhoben. Und man muss dazu sagen, eine sehr feine Tenorstimme, ausgebildet im Thomaner-Chor, explodiert dann als Frontmann bei den Prinzen. Sebastian Krumbiegel ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Sebastian.
Hey, schön, dass ich hier sein darf.
Ist das eine schöne Formulierung?
Wunderbar.
Explodiert dann bei den Prinzen.
Ja, ich habe ja angefangen als Sopran, also als Knabenstimme.
So.
Sopran, Alt und Tenor gesungen.
Und beim Tenor gelandet.
Beim Tenor gelandet und mittlerweile so eine Art Spättenor, also eher so Bariton. Die Stimme ist ja ein bisschen tiefer geworden im Alter.
Wollte ich
und das ist,
glaube ich,
aber auch normal. Und das ist, also mein Lieblingsbeispiel ist immer Johnny Cash. Ja? Ja. Ich mochte früher Johnny Cash nie und sein Spätwerk bin ich voll der Fan. Als er die ganzen Sachen gecovert hat, wie Hurt und diese ganzen, die von Depeche Mode über, ja, hat er ganz viele Sachen gecovert, von Rick Rubin damals produziert und der hat eben das aus ihm rausgelockt, was wirklich die Essenz von Johnny Cash für mich auch im Nachhinein ist.
Also Sebastian Krumbiegel ist wie ein guter Wein. Er wird im Alter immer besser.
Ich hoffe das.
Also stimmlich natürlich.
Ich gebe mir Mühe. Ich glaube, ich mache mein Ding. Und das ist irgendwie das Wichtigste, was man machen kann. Man muss bei sich bleiben.
Ja. Du machst dein Ding und du machst das momentan ja auch solo. Du warst gestern zum Beispiel in Magdeburg.
Ja.
Morgen bist du in Münster.
Ja.
Das sind aber so kleinere Hallen, kleinere Seelen, eine sehr intime.
Es sind Clubs.
Clubs.
Und das ist wirklich eine sehr intime Sache, weil ich schwanke manchmal zwischen Lesen aus meinem Buch und zwischen Musik machen, aber mache eigentlich doch nur Musik. Und da sind eben immer so 200, 300 Leute da. Und das ist genau das richtige Ambiente, um da so eine intime Stimmung aufzubauen. Und das macht mir tierisch den Spaß.
Sind denn da mehr Prinzen-Fan oder mehr Sebastian Krumbiegel-Fans?
Ich glaube, das kann man gar nicht so trennen.
Kann man nicht trennen.
Das ist auch Unsinn, wenn ich jetzt sagen würde, also ich kann ja nicht so tun, als ob ich jemand anders wäre. Und ich bin nun mal der bei den Prinzen singt und der eine Stimme hat, die man vielleicht irgendwie auch kennt oder erkennt. Und wie gesagt, ich kann nur meine Songs schreiben, die mir wichtig sind. Und das Schöne ist, wenn ich es alleine mache, muss ich mit keinem diskutieren. Da kann ich mein Ding machen, da kann ich durchziehen, was ich will, voll den Ego-Film fahren und ja, muss keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Meinungen von anderen Leuten.
Hast du einen Lieblingstatort?
Ich kenne Dietmar Bär ganz gut.
Den mache ich auch gern. Kölner Tatort.
Ich mag den Kölner Tatort wirklich sehr. Ich mag das nicht. Also, aber ich bin sowieso Tatort-Fan. Ich streite immer mit meiner Frau darüber, ob das wirklich so ist, dass am Anfang bei dem Vorspann, ob das eine Auge grün, das andere blau ist. Weil ich sehe das so. Hast du mal drauf geachtet? Genau. Ich meine, nach ist ein Auge blau und ein Auge ist grün.
Und das Schöne ist, heute Abend werden alle darauf achten, die uns jetzt gerade schauen. Meine Stimme heißt dein Buch, was du letztes Jahr eine Autobiografie rausgebracht hast.
So eine Art Autobiografie, ja.
Inwiefern, ich habe das gelesen, du sagst, dieses Schreiben ist für dich auch so eine Art Therapie gewesen. Worauf bezieht sich das?
Du lernst dich kennen, wenn du über dich nachdenkst und wenn du mit Leuten über alte Zeiten redest. Und ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Typ, der gerne über alte Zeiten redet, weil ich wirklich gerne im Hier und Jetzt lebe und lieber mich dafür interessiere, was morgen ist. Aber natürlich hat das eine Menge mit dem zu tun, was früher war. Und wenn du, ja, du lernst dich kennen, wenn du grast in deiner Vergangenheit.
Man erlebt auch nochmal Geschichten nochmal neu, wenn man sie
auf jeden Fall. Und du merkst vor allem auch, dass du Geschichten erlebt hast, die du eben aus deiner Sicht erlebt hast und die andere Leute, die dabei waren, völlig anders erlebt haben. Also dass es sozusagen keine absolute Wahrheit gibt, sondern dass es deine subjektive Wahrheit gibt zu verschiedenen Situationen, dass andere Leute die eben ganz anders erlebt haben. Das finde ich interessant.
Interessant finde ich zum Beispiel auch deine Begegnung im Nachhinein mit Tante Dagmar.
Oh ja.
Deine Kindergärtnerin.
Die kommt jetzt, wenn ich in Leipzig spiele, kommt die ins Konzert. Ja. Habe ich letztes Mal vor 54 Jahren gesehen.
Ja.
Und die hat einen Brief geschrieben. Die hat einen Brief geschrieben nach unserem Leipzig-Konzert, auf unserer großen Prinzentour, als wir in der Arena gespielt haben. Und sie hatte eben geschrieben, ich habe den Jungen gesehen und war so begeistert. Und da habe ich sie versucht anzurufen und habe ein Lied über sie geschrieben. Und ja, und das ist, ich glaube, das ist ja sowieso, wenn du Lieder schreibst, such nicht künstlich nach Themen, sondern schreib über die Sachen, die du erlebst und schreib über die Sachen, die dich bewegen. Und dieses Lied, ich bin dermaßen aufgeregt, wenn sie am 30., ich spiele am 30. März jetzt, das letzte Konzert meiner kleinen Tour, spiele ich in Leipzig im Kupfersaal. Und da wird sie mit ihrem Sohn zusammen vorbeikommen. Meine Eltern werden auch vorbeikommen. Wird eine große Familienzusammenführung sein. Sie war die erste Bezugsperson nach meiner Mutter,
und was,
nach meinen Eltern.
Was ich so interessant finde, du hast sie, wir sind beide nun wirklich ungefähr vom Alter her ähnlich.
Ja, ja.
Aber nun, du bist im Osten, also in der DDR aufgewachsen. Ich bin im Westen aufgewachsen. Und meine Kindergärtnerin, die hieß Tante Jutta.
Na, siehste.
Aber auch Tante.
Ja,
also ist das nicht interessant?
So.
Tante, man hat das irgendwie.
Ja, man. Ich finde ja sowieso, wir sollten viel mehr nach Gemeinsamkeiten suchen und nicht immer nach den Unterschieden suchen.
Sehr schön.
Was uns voneinander trennt. Und also allgemein, weil du vorhin gleich so halb evasiv gesagt hast, wir wollen nicht über Politik reden. Ich möchte nicht vordergründig über Politik reden. Aber ich merke, dass zurzeit uns politische Themen so auseinandertreiben, dass wir gut daran tun, miteinander zu reden, uns auszutauschen und uns auch empathisch mal in eine andere Meinung reinzuversetzen und dann auch was zu lernen.
Dann lass uns da auch gleich drüber sprechen. Vorher reden wir noch kurz über dein Buch weiter, weil ich möchte gerne wissen, welche Menschen haben dich in deiner Jugend so geprägt? Also auch so.
Hör dir meine Platte an, da hörst du es. Also ich hab ein Lied gemacht über Freddie Mercury, der, wo ich wirklich auch sehr autobiografisch darüber gesungen habe, wie ich als 12-Jähriger im Kleiderschrank meiner Mutter Feinstrumpfhosen rausgesucht habe und mich wie Freddie Mercury gestylt habe und mit dem Besenstiel dann irgendwie wie Freddie Mercury gepostet habe.
Und doch hast du seine Platten alle verkauft irgendwann mal.
Ja, weil ich mir aber mein erstes Schlagzeug gekauft habe. Und ich glaube, er hätte mir seinen Segen gegeben, wenn das.
Und hinterher hast du sie wieder zurückgekauft.
Ich habe die neu gekauft.
Ja, also genau.
Aber
genau.
Ich habe natürlich alle Platten von Queen. Ich bin ein großer, großer Queen-Fan.
Deine Eltern, aufgewachsen in der DDR. Wie haben deine Eltern dich geprägt im Umgang mit diesem Staat, mit diesem System?
Ach, wir reden da natürlich oft drüber. Und meine Eltern sagen mir immer, wenn ich irgendwo auftrete, öffentlich, ich soll immer nicht so viel lobhudeln. Aber mir bleibt da gar nichts weiter übrig, weil ich kann nichts anderes als über meine Eltern lobhudeln. Also ich erzähle immer gern erstmal allen Leuten, vor allem allen, die aus dem Westteil der Republik kommen, dass ich eine sehr glückliche und erfüllte Kindheit hatte, weil ich eben wirklich ein Elternhaus hatte, das voller Musik und voller Liebe und voller Zuneigung war. Und das war eine schöne Kindheit. Und das soll nicht heißen, dass ich die DDR irgendwie geil fand. Nee, überhaupt nicht. Aber ich fand eben meine Kindheit gut. Und meine Eltern haben uns drei Kinder, wir sehen gerade das Foto.
Das ist es, ja. Ne? Schwester, Bruder.
Kinder, ja. Sie haben uns immer den Kompass mitgegeben, nicht alles uns gefallen zu lassen. Und meine Mutter, ich singe es auch auf meiner Platte, der Titelsong Aufstehen, Weitermachen, da singe ich über den Tipp, den meine Mutter mir gegeben hat, dass sie gesagt hat, hinterfrage Autoritäten. Und das hat sie schon mir, als ich ein kleiner Junge war, in der Schule, und das hat nichts mit antiautoritärer Erziehung zu tun, das finde ich auch irgendwie umstritten, aber erstmal zu sagen, auch Kindern heutzutage zu sagen, Erwachsene haben nicht, weil sie erwachsen sind, recht. Erwachsene können ganz schöne Mistfinken sein. Erwachsene können echt voll daneben liegen und können Kinder irgendwie echt schlecht behandeln. Ich bin ja auch seit letztem Jahr Botschafter des Deutschen Kinderhilfswerkes und wir kämpfen für Kinderrechte. Und meine Mutter hat mir das mitgegeben. Sie hat gesagt, hinterfrage Autoritäten, lass dir nicht alles gefallen. Und das ist ein Kompass, der erstmal gut ist.
Ich finde auch Menschen, die unbequem sind, die Autoritäten hinterfragen, sind eigentlich auch gut für eine Gesellschaft, weil nur dadurch kann sich eine Gesellschaft entwickeln. Natürlich, es geht viel weiter in Firmen zum Beispiel.
Ja, natürlich, unbedingt. Also ich versuche ja immer auch zu sagen, das System, in dem wir leben, weil es gibt ja viele Leute, die mich jetzt irgendwie als Systemling beschimpfen oder so, oder als, was weiß ich, linksgrün versiften, bla bla bla. Und ich höre da echt gar nicht mehr hin, weil, also ich hinterfrage unser System natürlich auch, aber ich bin froh, dass ich in unserem System lebe. Und ich kann es vielleicht sogar als jemand, der aus dem Osten kommt, noch besser beurteilen.
Erzähl mal diese Montagsdemonstration. Du warst ja gegen das System. Du bist ja auch dabei
gewesen. Ich war aber kein Held. Das erzähle ich auch immer gern, weil ich war bei der legendären, wichtigen Montagsdemo am 9. Oktober 1989
bei der letzten,
nicht dabei. Bei der letzten, wo es wirklich spitz auf Knopf stand, wo die Leute echt gedacht hatten, heute wird die sogenannte chinesische Lösung angewandt. Also heute wird scharf geschossen. Und ich war die Woche vorher da und habe da gesehen, wie die Polizei reinknüppelt und wie die Polizei die scharfen Hunde loslässt und hatte einfach Angst. Ey. Und das ist mir natürlich im Nachhinein, es ist kein Ruhmesblatt in meiner Geschichte.
Aber es
Geschichte.
Ist ganz normal.
Es ist normal,
glaube ich auch. Nachvollziehbar.
Und vor allem muss man sagen, die Leute, die da waren, es waren sehr viele, die waren echt mutig. Und ich war eben an der Stelle nicht mutig. Und ich habe versucht, auch das Buch übrigens, jetzt keine Heldengeschichten zu erzählen, sondern ganz allgemein schon rauszulassen, dass wir alle Sachen mit uns rumschleppen, dass wir alle unsere Abgründe haben, dass wir alle unsere Dämonen haben, mit denen wir kämpfen. Und dass es nicht darum geht zu sagen, ey, was bin ich denn für ein geiler Typ.
Darf ich mal was dazu sagen? Natürlich warst du vielleicht jetzt nicht unbedingt mutig und bei der letzten Demo dabei. Viele andere waren mutig, die waren da. Aber die waren natürlich auch mutig, weil sie wussten, dass die Masse,
klar,
also auch du, im Hintergrund dabei ist.
Ja, weißt
du, das ist ja auch ganz
so schön reden. Ich will das auch gar nicht so.
Ich wollte nur sagen, das hängt auch zusammen.
Also, ne? Ja, aber es ist Also wenn heute Leute sagen, ihr mit eurer friedlichen Revolution, das war ja ein ganz schöner Spaziergang. Und dass die Mauer gefallen ist, haben wir am Ende Helmut Kohl zu verdanken oder George W. Bush oder was weiß ich was. Nee, haben wir nicht. Am Ende haben wir das den Leuten zu verdanken, die eben den Mut hatten, da am 9. Oktober auf die Straße zu gehen.
Was gibst du, wenn deine Eltern dir das mit den Autoritäten gesagt haben, was gibst du deinen Kindern weiter?
Schon was sehr Ähnliches. Ich glaube immer, dass es wichtig ist, den Kindern zu sagen, ihr habt Rechte und ihr könnt die Rechte auch einfordern. Mhm. Und das ist auch ein Riesenvorteil, den wir haben, nochmal, in unserem System. Weil es gibt diese Rechte und wir können, du kannst dich dagegen wehren. Und das geht schon da los, wenn du bei irgendeiner Geburtstagsparty bist und dann kommt die Tante an und sagt, gib dir doch mal einen Kuss. Und du hast aber keinen Bock, die Tante zu küssen. Und dann kannst du ihm sagen, nee, ich möchte das nicht. Und dann musst du das auch sagen, weil das ist eine Übergriffigkeit. Und da muss man irgendwie sagen, hey Kind, du hast irgendwie das Recht zu sagen, ich will das nicht.
Ja. Ich musste gerade noch mal so an diese Zeit denken. Ende 80er, Anfang 90er, wo ihr so richtig, boom, da waren die Prinzen da. Boom.
Das war schon der Hammer. Ja. Kannst du nicht planen, aber wir haben gerade Annette gesehen, Annette Humpe. Ja. Der haben wir so viel zu verdanken, das können wir überhaupt nicht in Worte fassen. Weil sie hatte am Ende wirklich, sie hatte erstmal die Idee, uns musikalisch dahin zu bringen, dass wir von dem, was wir vorhin gesehen haben, auch Kleinkunst machen, zu viert ohne Mikros irgendwo singen, dass wir eben Popmusik machen, dass wir, dass es radiotauglich produziert ist. Und sie hatten, das finde ich eigentlich das Wichtigste, sie hatten uns damals wirklich einen wegweisenden Tipp gegeben. Sie hat gesagt, bleibt charmant in euren Texten. Und wie du eben so bist, mit Anfang, Mitte 20, du willst immer ein bisschen provozieren, du willst immer ein bisschen über Schweinereien singen. Und Annette hat immer gesagt, nee, das will ich nicht hören. Bleibt charmant. Und dadurch ist es so, dass wir heute, wenn wir Konzerte machen, und selbst bei meinen Solokonzerten, jetzt vorgestern war ich.
Das ist so ein feiner Hintersinn. Ne?
Es kommen vor allem heute die Kids wieder. Und es kommen heute wieder die 6-, 7-, 8-Jährigen in die Konzerte und kennen die alten Songs. Und das finde ich fantastisch, dass sich das über die Generationen behaupten, dass die Songs eben immer noch eine Relevanz haben. Und das, um den Kreis zu schließen, haben wir Annette Humpe zu verdanken. Wenn ich jetzt live unterwegs bin, ich spiele immer Udo-Songs auch, weil das ist die Musik, mit der ich groß geworden bin, mit der ich am Ende auch Klavierspielen gelernt habe. Und ich verneige mich vor Udo Lindenberg.
Da hat sich auch eine echte Freundschaft entwickelt.
Ja, das ist mal mehr, mal weniger. Klar. Aber wir mögen einander. Ich hatte ja zum Beispiel wirklich die große Ehre, ihn auf Tour auch begleiten zu dürfen. Also es gibt einen Song, der heißt Rock'n'Roll Arena in Jena, wo er darüber singt, ich würde so gern bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR. Und als ich das als 12-Jähriger gehört habe, habe ich gedacht, oh, der meint ja mich. Ja, und das war schon irgendwie für mich so ein richtiges, so ein bisschen auch so ein Rock'n'Roll-Erweckungserlebnis. Und dann irgendwie 30, 40 Jahre später ruft er an und fragt mich, ob ich ihn mit dem Lied am Klavier begleiten will. Und das ist der Hammer, wenn du das im Stadion vor 50, 60.000 Leuten spielst, ganz alleine am Klavier des legendären Jean-Jacques Kravetz, mit dem Udo seine Songs zusammen geschrieben hat. Ja, großartig. Und da
laufen einem doch die Tränen.
Es laufen einem die Tränen und vor allem, das denke ich auch immer wieder, dass du Erfolg hast mit dem, was du machst, hat ja nur bruchstückhaft was mit deiner überbordenden Schönheit und Intelligenz zu tun. Es hat vor allem was damit zu tun, dass du Glück hast, dass du wirklich viel Glück hast, dass du Leute triffst wie Annette Humpe, wie Andreas Herbig, der sowohl Udo als auch uns produziert hat, wie Udo, wie Rio Reiser, irgendwie Leute, die wir kennenlernen durften und die uns teilweise wirklich Türen aufgemacht haben, durch die wir gehen konnten und die allgemein deutschsprachige Musik Türen aufgemacht haben.
Jetzt wollen wir uns mal das Bild anschauen, über was wir vorhin schon gesprochen haben. Das ist ja das Bild ist eine Zeichnung von Udo mit Aquarellfarben. Ist das mit Aquarellfarben?
Ich glaube, es war noch Aquarell. Er hat ja dann irgendwann angefangen, mir Likörelle zu malen. Also mit Likör, mit alkoholischen Substanzen, die er dann eben nicht mehr getrunken hat, sondern die er dann eben lieber vermalt hat. Und das ist eines der ersten Bilder, das hat er mir geschenkt damals. Und ja, das ist schon der Hammer. Hängt bei mir im Wohnzimmer. Und
die Haarfarbe könnte Erdbeer-Dakiri sein. Ja, ich meine, sowas in der Richtung. Und hängt bei dir zu Hause.
Hängt bei mir zu Hause.
Ist ein Original, was tatsächlich auch ordentlich was wert ist mittlerweile.
Darum geht es ja gar nicht. Es ist wirklich ein ideeller Wert, der mit gar nichts zu bezahlen ist. Ja? Und wenn du mit Udo zusammen, wenn du mit ihm Sachen erlebt hast, und wir haben mit ihm gerade Anfang der 90er hier in Hamburg richtig viel erlebt. Vorhin wurde es ja in dem Film kurz gesagt, er hat uns irgendwie über den Kiez geführt, hat uns Hamburg gezeigt. Das war schon alles unglaublich.
Ich sag nur Salambo-Bar. Da kommen die Jungs nach Hamburg und Udo nimmt die mit auf den Kiez in die Salambo-Bar.
Das ist ein Abbau.
Da muss man natürlich wissen, dass es da in der Mitte einen so runden Tisch gab. der sich gedreht hat.
Ja.
Und da saßen dann Menschen drumherum und haben sich das Treiben, wenn man es mal so sagt, auf dem Tisch angesehen.
Ja. War für uns schon ein Kulturschock, die wir aus dem Osten kamen.
Ja.
Wir haben schon erst gedacht, was geht denn hier ab? Ist das hier überall so? Und das war schon irgendwie war schon geil.
Ja, das ist doch, ich meine, das ist plötzlich von 0 auf 100 in ganz was anderes.
Von 0 auf 100 und natürlich war es wirklich auch ein großes Glück, dass wir durch Annette, weil sie damals in Hamburg gewohnt hat, nach Hamburg kamen. Weil Hamburg eben wirklich auch eine Stadt ist, die ich liebe, die eben immer noch dieses Flair hat, das Tor zur Welt zu sein. Du merkst irgendwie, ja, hier redet in Kneipen, hier redet der letzte Punk redet mit dem Banker.
Ja, klar.
Das finde ich geil, dass man da irgendwie offen ist und dass man ja respektvoll miteinander umgeht und dass es da irgendwie keine Unterschiede zu geben scheint. Ja? Also natürlich sind die Hamburger auch kühl und zurückhaltend.
Aber
ich bin froh, dass ich habe in Hamburg auch mein Label. Tapete Records ist mein Label, bei dem ich meine Platten veröffentliche und da bin ich sehr froh drüber. Ich treffe mich nachher noch mit dem Chef, mit Gunther und wir gehen hier in Hamburg was essen und ich bin glücklich, in diesem Stall zu sein.
Hallo.
Was denn?
Salambo-Bar wartet.
Salambo gibt es gar nicht mehr.
Ich weiß, Salambo aber nicht mehr. Wir müssten im Grunde, ich überlege, ob wir hier so eine Drehvorrichtung. Anderes Thema.
Wer macht dann das Treiben auf dem Tisch?
So, wie entstehen eigentlich Songs? Ganz einfach, wenn einen die Muse küsst oder besser gesagt, wenn man angezündet wird. Vanessa Kosten jetzt über eine Sängerin, die auch mit dem Prinzen zu tun hatte.
Also manchmal ist es so, als weiß ich auch nicht, fühlt es sich so an, als würde man angezündet und könnte einfach was niederschreiben, was dann sofort so stimmt und sofort so fertig ist. Und das ist dann eigentlich am schönsten. Ich bin irgendwie der deutschen Sprache sehr verbunden. Ich lese gerne Gedichte, ich schreibe gerne Gedichte. Und natürlich ist das, weil es meine Muttersprache ist, der direkte Weg meiner Gedanken. Liederschreiben ist für mich eigentlich ein emotionales Ventil, immer schon gewesen, schon als Kind. Und die entstehen, also diese nahbaren, ganz aufrichtigen Lieder, die entstehen wirklich auch immer aus einer krassen Emotion heraus. Also es steckt auf jeden Fall was Biografisches dahinter, es steckt aber auch irgendwas Allgemeines dahinter.
So wie bei dem Song Blinder Fleck. Wenn vertraute Menschen geisterhaft von jetzt auf gleich aus dem eigenen Leben verschwinden. Elin Bell unterstützt Nina Müller musikalisch, im Studio und auf der Bühne bei ihrem Soloprojekt unter dem Namen Wim. Wer dich jetzt besuchen kommt, hat keine Ahnung davon, wie sehr es mich einmal gab.
Ich habe auch oft das Privileg, dass ich Songs dann relativ früh höre, wenn Nina sie geschrieben hat. Und dann gibt es hier im Proberaum schon die ein oder andere Träne, die dann mal läuft.
Das erste Album von Wim ist mittlerweile schon 3 Jahre alt. Ein neues will Nina mit Hilfe von Crowdfunding noch dieses Jahr produzieren. Doch sie ist viel unterwegs, geht mit Bands wie Jupiter Jones auf Tour, spielt auf Festivals, schreibt Songs für Fernsehserien und andere Musikerinnen und Musiker.
Wenn ich für oder mit anderen KünstlerInnen schreibe, dann geht es ja eigentlich eher darum, einen Spiegel zu deren Seelenleben oder ein Spiegelbild einzufangen zu deren Seelenleben. Also dann versuche ich eigentlich eher eine Sprache zu finden für das, was diese Personen empfinden und fühlen auf der Bühne. Ich glaube aber schon, dass man mich da rauslesen kann.
Max Mutzke, Michael Schulte oder Matthias Schweighöfer haben ihre Zeilen schon gesungen. 2021 auch die Prinzen.
Wo die Liebe hinfällt, ist der Liebe egal. Du wirst über sie stolpern, so wie jedes Mal. Wo die Liebe hinfällt.
Für mich war das natürlich auch irgendwie ein total spannendes Zusammentreffen, weil ich ja auch mit der Musik der Prinzen aufgewachsen bin. Und das ist dann immer spannend, finde ich, wenn man so Menschen, die einen unwissentlich ja schon ein Leben lang begleiten, dann in Person trifft. Und was die Arbeit betrifft, war es auch total inspirierend, weil die Prinzen haben eine sehr eigene Sprache, finde ich, und so eine bestimmte Struktur zu Texten, die sich auch immer wieder findet in ihren Liedern. Und das ist ganz anders als die Art und Weise, wie ich schreibe.
Wo die Liebe hinfällt, weißt du vorher nicht. Auch wenn du nicht nach ihr suchst, findet sie dich.
So oder so ähnlich.
Ich bin ganz begeistert von diesem Text, wo die Liebe hinfällt, ist der Liebe egal, weil das ist so wahr.
Ja, also das war ja auch ein Plan sozusagen. Vor der letzten Platte, Krone der Schöpfung, unsere letzte Prinzenplatte, hat die Plattenfirma uns gesagt, schreibt mit anderen Leuten zusammen, kommt mal raus aus eurem Tunnel, aus eurer Grütze. Und ich war da zuerst voll dagegen, weil ich gedacht habe, nee, wir können das doch, wir sind doch irgendwie nach wie vor kreativ und können das. Es ist ein Irrtum. Die Welt dreht sich weiter, die Zeiten ändern sich. Ich mache viel Musik mit jungen Leuten zusammen, mit Leuten, die wirklich eine Generation eher sind. Ob das jetzt mit Danger Dan habe ich ein Lied gemacht. Ich habe mit der Hamburger Band Swiss und die anderen ein Lied gemacht. Ich habe mit Alex Mofa Gang ein Lied gemacht, auch eine Punkband. Habe jetzt mit einem Wiener Künstler Biebezahn ein Lied zusammen gemacht. Das hält dich frisch. Und das, es geht nicht darum, dass du jetzt hier künstlich einen auf jugendlich machst, aber es geht darum, dass du merkst, dass du dich weiterentwickeln möchtest und dass du dich nicht, klingt jetzt auch wieder sehr platt, aber auf deinen Lorbeeren ausruhst. Du kannst dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen, wenn du weiter.
Nee, die Welt dreht sich ja weiter. Ja. Die Welt dreht sich weiter, musikalische Einflüsse. Ja. Bestes Beispiel, ihr natürlich, auch Madonna, wie die sich im Laufe ihrer Karriere entwickelt hat, mit welchen Beats und so.
Oder Udo auch.
Oder Udo natürlich auch. Trotzdem machst du auch Musik alleine für dich selber. Und da ist nämlich jetzt gerade in letzter Zeit ein Song entstanden.
Der ist wirklich 3 Wochen alt gerade.
Der ist 3 Wochen alt, der kommt erst noch raus. Der ist gar nicht auf Aufstehen, Weitermachen ist ja gar nicht drauf. Nee. Das ist ein Song, der ist dir so gekommen, ein politischer Song mit einer politischen Meinung, mit einer gesellschaftlichen Meinung.
Ob der politisch ist. Also klar, ist er, es ist ja alles politisch, mehr oder weniger. Ja? Aber es ist jetzt nicht so ein Haut-drauf-Politik-Song.
Wir hören uns
das
aber mal, komm. Ja. Komm, wir hören es an. Wir holen uns aber mal dran. Yeah. So, weil wir haben das so ein bisschen vorbereitet, dass hier ein Flügel steht.
Ja,
das ist ja noch alles nicht perfekt, aber du machst es einfach. Toll.
Ein Steinway-Flügel, hammergeil. Natürlich.
Ein schräger Traum, ich hab Elon Musk zusammengeschlagen und kann sagen, das war kinderleicht, schlug ihn windelweich und hatte sogar Spaß dabei. Ich weiß, das sollte mir eigentlich peinlich sein, doch nein, im Gegenteil. Ich bin so glücklich aufgewacht und hab gedacht, ich hab es aus Liebe gemacht. Das ist natürlich nur Quatsch, ich würde Herrn Musk nie wehtun. Doch es wäre schon schön, wenn die Superreichen teilen. Zahl einfach deine Steuern, wie alle anderen auch. Zahl einfach deine Steuern, hey, red dich nicht raus. Ein schöner Traum, ich hab Elon Musk über X das Wichtigste geschickt. Er hat sich gleich zurückgemeldet, verwirrt und traurig, rief er an. Er war ganz klein, laut sagte, sorry, tut mir leid, hab Zuckerberg und Bezos längst Bescheid gesagt. Die haben nicht mal nachgefragt, alle haben's verstanden, allen ist jetzt klar. Zahl einfach deine Steuern, wie alle anderen auch. Zahl einfach deine Steuern, hey, red dich nicht raus. Zahl einfach deine Steuern auf alles, was du hast. Das hat er mir versprochen, Elon Musk. Glaubst du kaum, doch mein bester Freund Robin Hood will sich drum kümmern, das kann er richtig gut.
2, 3, 4.
Zahl einfach deine Steuern, wie alle anderen auch. Zahl einfach deine Steuern, hey, red dich nicht raus. Zahl einfach deine Steuern auf alles, was du hast. Zahl einfach deine Steuern, Elon Musk. Ja.
So. Sebastian Krumbiegel, live gespielt.
Ja. Es ist schön, dass es möglich ist bei euch.
Ja,
live im Fernsehen Musik machen ist der Hammer.
Live im Fernsehen Musik machen, ich muss es einfach so sagen, weil sich natürlich einige da, sitze ich bitte einfach, einige natürlich werden sagen, Mensch ins Kinders, ich habe eine andere Meinung zu Elon Musk, aber wir lassen deine Meinung zu Elon Musk, wie auch andere Meinung zu Elon Musk, hier auf jeden Fall zu.
Ja, mal so wir sagen. Sollten die Meinung austauschen, drüber reden und sollten den anderen klar machen, dass Elon Musk schon irgendwie ein gefährlicher Kerl ist.
Das ist deine ganz persönliche Meinung, aber ich habe eine ganz andere Frage an dich. Weil wir vorhin drüber gesprochen haben, miteinander reden. Wie kommen wir denn wieder ins Gespräch, wenn wir aber auch, sag ich mal, schwierige Themen wie auch Migration etc. ins Spiel bringen, über das Thema einfach auch mal reden können, wertneutral reden, ohne dass jeder, der das anspricht, das Thema gleich als Nazi bezeichnet.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist doch ganz wichtig, weil das ist ja so ein Totschlagsargument.
Ja.
Wie kommen wir da wieder ins Gespräch?
Indem wir...
Wir müssen also, ja die Sorgen, wenn ich das mal so sage, also, wir müssen ja die Sorgen von allen Menschen
ja, du kannst mitnehmen. Natürlich, also klar, wenn du das Thema Migration ansprichst, was ja den Wahlkampf und alles bestimmt hat, was ich sehr unglücklich fand, dann könnte man zum Beispiel auch sagen, man kann Migration auch ganz anders erzählen. Man kann auch darüber sprechen, dass wir in Deutschland 6.000 syrische Ärzte haben, dass wir in Deutschland in der Pflege, in der Gastronomie hunderttausende Menschen haben.
Ja, die aber trotzdem, da muss ich dich, da muss ich reingehen. Das muss ich sagen.
Du bist ja Markus Lanz.
Das wissen wir. Das wissen wir natürlich. Aber wir wissen natürlich auch, dass es Anschläge gegeben hat. Das wissen wir natürlich auch. Wir wissen auch, dass es Tote gegeben hat. Das heißt, wir müssen auch darüber reden.
Natürlich.
Wir können nicht nur über Ärzte reden.
Das ist doch völlig klar. Erstmal ist klar, wenn sich irgendjemand was zu Schulden kommen lässt, gehört er bestraft. Das ist völlig klar. Trotzdem muss man sagen, die Leute begehen keine Anschläge, weil sie Mohammed oder Ahmed heißen oder keine Morde, sondern es passieren so viele schlimme Dinge auf dieser Welt und auch in diesem Land, die nicht von Migranten begangen werden. Und das zu benutzen, um Menschen mit Migrationshintergrund in einen Generalverdacht zu nehmen und jeden Menschen, der in irgendeiner Weise anders aussieht, der ein Kopftuch trägt, der einen anderen Namen hat, eine andere Hautfarbe hat, da in Mithaftung zu nehmen, das ist unlauter und das ist populistisch und das macht man nicht. Und darüber zu reden, und das würde ich immer auch diskutieren, hey, natürlich müssen Leute bestraft werden, die Anschläge machen, aber wir wissen doch auch, dass die Leute psychische Probleme hatten, dass sie traumatisiert waren. Ich möchte es überhaupt nicht kleinreden, es ist fürchterlich, es ist schrecklich und die Leute gehören bestraft, natürlich. Aber wir können es eben auch anders erzählen.
Und wenn wir uns die Kriminalstatistiken ansehen, sehen wir natürlich schon, prozentual gesehen, eine stärkere Verteilung in die Richtung.
Ich bin mir da gar nicht sicher, übrigens, ob das wirklich
stimmt. Aber da ist sich das Bundeskriminalamt sicher. Also insofern, ich sag mal so, für mich ist also nur wichtig, man muss ja miteinander reden, aber wir tun das ja auch
gerade. Ja.
Wir reden ja auch gerade darüber. Also insofern,
mir geht es einfach nur darum, nicht andere Leute in Mithaftung zu nehmen. Das ist, also es entwickelt sich gerade eine Diskussion in eine Richtung, die ich für sehr ungesund halte. Wir müssen offen über Sachen reden. Ich weiß auch, dass da viele Journalistinnen und Journalisten keine glückliche Figur gemacht haben, weil sie Sachen eben nicht angesprochen hatten, weil sie Angst davor hatten, als Rassisten abgestempelt zu werden, weil sie über sowas berichten. Wir müssen über jeden Scheiß berichten, der passiert. Und wir sollten es nur fair machen. Und wir sollten nicht andere Leute in Mithaftung nehmen, die damit gar nichts zu tun haben, die
sich
dafür genauso
etwas
schämen.
Wir sollten uns etwas anhören, was du gemacht hast, was so versöhnlich ist. Ein Song, die Demokratie ist weiblich. Da möchte ich jetzt mal einen kurzen Ausschnitt zeigen.
Die Demokratie, sie ist weiblich. Ich weiß, ich wiederhole mich und frag mich, wie komm ich drauf klar, dass der Friede männlich ist, genau wie der Krieg oder der Sieg. Das will ich wissen. Ich frag mein Gewissen. Tatsächlich ist das Geschlecht doch nicht wichtig. Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen. Mit all den Leuten, die auf unserer Seite sind. Ich will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehen. Mit all den Männern, all den Frauen. Mit all den Wesen, die sich gegenseitig vertrauen. Mit all den Freaks und den Normalos. Ist egal, los, lass mal machen.
Ja, ey.
Du hast alle angerufen.
Ja, du kannst ja nicht sagen, hey, habt ihr Bock mitzumachen? Du musst mit jedem sprechen, du musst jeden überzeugen und musst aber manche eben auch gar nicht überzeugen.
Und wie lange hat es gedauert?
Es haben nicht alle zugesagt, es haben wenige nicht zugesagt, die nicht genau wussten, worauf sie sich einlassen und die sich auch nicht unbedingt politisch äußern wollten. Ja. Aber ich finde, ein Lied, das die Demokratie, das der Demokratie huldigt, das ist wichtig, ey. Wir wissen gar nicht, was wir haben. Ich denke das wirklich oft, wir wissen gar nicht, was wir haben mit der guten alten Dame Demokratie. Und wir sollten uns für sie stark machen.
Wenn Kinder singen, dann soll Spaß dabei sein. Und vielleicht muss nicht immer alles gleich nach Noten gehen. Christoph Hemker über eine sehr interessante Methode.
Die erste Klasse der Grundschule Wasbüttel nahe Wolfsburg. Chorklasse nennt sich der erweiterte Musikunterricht mit dem Schwerpunkt Singen.
Das Besondere an der Chorklasse ist erstmal, dass es eine musikalische Bildung für alle Kinder ist. Ohne Vorerfahrung, ohne Vorauswahl. Es ist ein guter Ausgleich zu dem oft sehr kognitiv geprägten anderen Unterricht, weil wir ganz viel in Bewegung sind und die Kinder die Möglichkeit haben, sich mal von einer ganz anderen Seite zu zeigen.
Eine Schule mit
ist für mich wie ein Lebensmittel.
Beim Singen wird mein Herz leicht.
Singen ist für mich wie Fliegen.
So richtige Töne mit Erdbeersoße. Wer kann noch solche Töne mit Erdbeersoße? Die liebe ich.
So, so, mi, mi, so, mi.
Solmisation, Tonstufen auf bestimmte Silben singen. Damit beginnen die Kinder Töne zu sehen, zu fühlen, zu hören.
Wichtig ist einfach, dass man tatsächlich viel und häufig mit den Kindern singt, weil die sängerischen Fortschritte stellen sich viel langsamer ein als beispielsweise der Fortschritt auf einem Instrument. Da kriegt man dann meistens, also auf dem Klavier drückt man eine Taste, kriegt einen Ton und beim Singen muss man ganz viel über Bilder gehen, damit sich die stimmtechnischen Funktionen einstellen und man tatsächlich dann den gewünschten Effekt erzielen kann.
Silke Zieske hat das Konzept der Chorklasse von Wasbüttel aus mitentwickelt. Teil des Aktionsprogramms Hauptsache Musik vom niedersächsischen Kultusministerium. Und die Kinder lieben es.
Singen vertreibt die schlechte Laune.
Alle Probleme fallen von mir ab.
Singen ist für mich wie Schokolade.
Warmsingen zur Musicalprobe für das Vierfarbenland. Alle 81 Grundschüler sollen Ende März gemeinsam auf der Bühne stehen.
Jedes Kind möchte gerne Teil einer Gemeinschaft sein, so wie jeder Mensch auch. Und insofern können die dort sehr viel mitbestimmen, können wählen, welchen Part in einem Musikstück möchte ich selber übernehmen und tragen mit ihrer Stimme oder ihrem Klang dann zu einem großen Ganzen bei.
Den richtigen Umgang mit Stimme und Atmung. Die Chorklasse in Wasbüttel hat's drauf.
Bei Bühnenauftritten ist es so, dass die Eltern natürlich staunen, wie selbstbewusst ihre Kinder auf der Bühne stehen. Das überträgt sich natürlich auch in den anderen Unterricht. Referate halten ist für sie überhaupt gar kein Problem, vor einer Klasse zu stehen. Die Ausbildung des positiven Selbstkonzeptes bei einem selber, das ist etwas, was diese Chorklassenarbeit natürlich extrem fördert.
Bei Singen wird mir warm ums Herz.
Beim Singen haben wir eine starke Gemeinschaft.
Ohne Lieder wäre die Welt ganz traurig.
Wirkt irgendwie so ganz anders als wie beim Thomanerchor.
Ja, aber Musik ist Zauberwaffe, ey. Musik ist doch geil.
Wie wird dir denn eigentlich beim Singen, wie die Kinder das gerade gesagt haben?
Gut, es ist immer gut. Es ist immer schön, wenn Leute singen. Leute.
Wir hören eben rein vom aktuellen Album Superheld, das ist die Single.
Jede Frau, jeder Mann, wer es wirklich will, kann. Superheld, wir sind doch alle Superheld.
Darum geht's. Wir sind alle Superhelden, wenn wir. Jeder kann irgendwas und jeder kann irgendwas besser als jemand anderes. Und das war eben genau der Beitrag. Musik und überhaupt musikalische, künstlerische Bildung an Schulen. Bitte, bitte, Leute, spart das nicht kaputt.
Morgen bist du in Münster.
Ja,
Sebastian
morgen
Kumpi.
Bin ich in Münster.
War schön mit dir. Ich danke
dir. Hey, ich danke dir.
Ganz herzlich.
Vielen Dank.
Und morgen kommt sie, Tierärztin Dr. Mertens, nämlich Schauspielerin Elisabeth Lanz. Guck mal da, hübsches Foto von ihr. Warum bei uns auf dem roten Sofa? Jetzt gibt's die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Ciao. Tschüss.
Ciao.